SWR aktuell Infodate am Abend.
Mit Bettina Kozana, guten Abend. Klänge aus der Westminster Abbey am Mittag. Unter den Augen der ganzen Welt ist der Sarg von Königin Elisabeth II. Zum Trauergottesdienst gebracht worden. Geschätzte 4 Milliarden Zuschauer sollen die Fernsehbilder verfolgt haben. Rund 2000 internationale Trauergäste hatte das Königshaus geladen, darunter Bundespräsident Steinmeier aus London, Imke Köhler.
Mit »God Save the King« und einem Klagelied, gespielt auf dem Dudelsack, ist der Trauergottesdienst in der Westminster Abbey zu Ende gegangen. Zuvor hatte es eine 2-minütige Stille gegeben, die auch im gesamten Königreich gelten sollte. In seiner Predigt war der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, auf eine Rede der Queen während der Corona-Pandemie eingegangen. Damals hatte die Königin den Menschen im Lockdown mit den Worten Mut gemacht: »We will meet again«, wir werden uns wieder treffen. Welby sagte, dass das auch die christliche Hoffnung für die Ewigkeit sei und dass diejenigen, die wie die Queen an Gott glauben und ihm vertrauen, ebenfalls sagen könnten, wir werden uns wieder treffen.
Nach der Zeremonie ein weiterer Trauerzug durch die Straßen von London bis zur letzten Ruhestätte der Queen in der St. George-Kapelle auf Schloss Windsor. Dort ist auch ihr Ehemann Philipp vor gut einem Jahr beigesetzt worden. Die meisten Menschen, die heute einen guten Platz an der Strecke hatten, werden wohl wie dieser Mann und seine Familie Strapazen dafür in Kauf genommen haben.
We was up at 4 o'clock yesterday morning, caught the 6 o'clock train. And arrived here in this position at 8 o'clock yesterday morning.
Also aufgestanden, gestern um 4 Uhr morgens, um 6 Uhr den Zug genommen, um 8 Uhr an Ort und Stelle gewesen und damit deutlich über 24 Stunden ausgeharrt, um in guter Position bei dem historischen Ereignis dabei zu sein. Ein historisches Ereignis, das detailversessen geplant worden ist von Elisabeth II. Selbst, so der Königshausexperte Robert Hartmann.
Die Queen wird über jedes Detail Bescheid gewusst haben, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich meine, dies sind im Wesentlichen private Angelegenheiten, da hält der Palast sich bedeckt, aber keiner bestreitet, dass in ihrer gesamten Regentschaft alle Details bei einem Ereignis wie diesem von ihr genau geprüft worden wären.
Beigesetzt wird Elisabeth II. Am Abend nach einem weiteren Gottesdienst im Familienkreis. Nach Berlin. Wer soll das bezahlen? Das war die zentrale Frage heute beim Sondertreffen der Verkehrsminister von Bund und Ländern. Es ging um die Nachfolge für das beliebte 9-Euro-Ticket. René Möller hat die Gesprächsergebnisse. Viele sind es aber nicht.
Fest steht seit heute nur eines. Zum 1. Januar soll es ein Nachfolgeticket für das 9-Euro-Ticket geben. Das haben alle Bundesländer beschlossen. Doch alle weiteren Fragen bleiben erstmal unbeantwortet, nämlich was das Ticket dann kosten soll und wie es genau finanziert wird. Diese Details soll jetzt eine Arbeitsgruppe klären, in der die Länder und der Bund zusammenarbeiten. Denn hinter den Kulissen brodelt es. Die Länder fordern eher ein Gesamtkonzept für den Nahverkehr. Tenor, was nützt ein billiges Ticket, wenn der Regionalzug nicht fährt? Der Bund hatte ursprünglich 1,5 Milliarden Euro für das Nachfolgeticket angeboten. Nochmal dieselbe Summe sollen die Länder übernehmen. Doch die haben sich noch nicht festgelegt, wie viel sie übernehmen können und wollen.
Wie ist der 20 Jahre dauernde Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr gelaufen? Darum geht es seit heute in der neu gegründeten Enquete-Kommission Afghanistan. Der Bundestag hat sie eingesetzt, zusätzlich zu einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Während der sich vor allem mit der Endphase des Einsatzes vor etwas mehr als einem Jahr beschäftigt, hat die Enquete-Kommission einen anderen Fokus. Aus Berlin berichtet Kai Küstner.
Welche Lehren lassen sich aus dem 2 ganze Jahrzehnte währenden deutschen Einsatz in Afghanistan ziehen? An dieser Frage wird wohl mehr als 2 Jahre lang die vom Bundestag eingesetzte Enquete-Kommission tüfteln. Die Bilder, die in den letzten Tagen in Afghanistan entstanden sind, sind so furchtbar und so bedrückend, dass ich das nicht wiederholen darf. So formulierte es kurz vor der ersten Sitzung der SPD-Politiker und ausersehene Vorsitzende des Gremiums Michael Müller. Der Blick nach vorne werde dabei eine entscheidende Rolle spielen. Wie können wir uns bei zukünftigen Einsätzen besser vorbereiten und auseinandersetzen mit der Situation, mit Kultur und Geschichte vor Ort? Fragen wie diese gilt es aus Sicht von Michael Müller zu beantworten.
Fokus Südwest.
Energiekrise und Inflation stellen viele Bereiche vor massive Probleme. Auch die Kliniken schlagen Alarm. Von drohenden Krankenhauspleiten ist sogar die Rede. Zur Situation in Rheinland-Pfalz, Gernot Ludwig aus unserer Redaktion Landespolitik.
Ein Krankenhaus im Raum Trier zum Beispiel müsse für Strom im kommenden Jahr 200% mehr zahlen. In einem anderen Fall müsse ein Krankenhaus für Gas demnächst das Zehnfache zahlen. Deutlich teurer geworden seien aber auch Hygieneartikel, Medizinprodukte wie Herzschrittmacher oder Lebensmittel für die Kantine. Wäschereien verlangten ebenfalls deutlich höhere Preise für das Reinigen der Krankenhauswäsche. Das Problem betrifft nach Angaben des Verbandes bundesweit alle Krankenhäuser, also große wie kleine und ländliche wie städtische. Damit die Krankenhäuser in Deutschland die gestiegenen Ausgaben bezahlen können, verlangt die Krankenhausgesellschaft vom Bund einen Inflationsausgleich von 3 Milliarden Euro in diesem Jahr. Andernfalls müssen viele Kliniken schließen, befürchtet der Verband.
Personalmangel ist ein Wort, das man zurzeit fast überall hört. Besonders dramatisch wirkt sich das im rheinland-pfälzischen Kreis Ahrweiler aus, denn dort müssen nach der Flutkatastrophe mehr als 2500 Straßen, Brücken, Kanalleitungen, Kindertagesstätten, Schulen, Sportplätze, Uferböschungen und so weiter wieder aufgebaut werden. Und dafür müssen jede Menge Anträge gestellt werden. Das Problem: der Arbeitsmarkt sei ausgereizt und die Arbeit an der A für viele Jobsuchende nicht attraktiv, sagt der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Altena, Dominik Gieler.
Die Leute können egal wo anfangen und was die Gehaltsstrukturen angeht, sind wir nicht wettbewerbsfähig. Da sollte man dringend Anpassungen hinkriegen in Form von Stellenzulagen, einer Flutzulage oder dergleichen.
Angesichts gestiegener Flüchtlingszahlen hat das Wort Aufnahmestopp in mehreren Bundesländern zuletzt wieder die Runde gemacht. Für Baden-Württemberg kommt das nicht in Frage, hat Ministerpräsident Kretschmann vor einigen Tagen gesagt. Aber vor Ort sind die Probleme teils massiv. Beispiel Rhein-Neckar-Kreis. SWR-Reporter Wolfgang Kessel.
Es werde immer schwieriger, neue Unterkünfte zu finden, so die Ordnungsdezernentin des Rhein-Neckar-Kreises. Die aktuellen Unterbringungskapazitäten seien stark ausgelastet. Derzeit befänden sich im Landkreis rund 1400 Flüchtlinge in einer vorläufigen Unterbringungseinrichtung. Im Fokus jetzt vor allem Hotels, Pensionen, große Mehrfamilienhäuser. Landrat Stefan Dallinger teilte mit, er bitte alle Menschen um Hilfe, die im Landkreis über eine größere Immobilie verfügen. Angesichts der jüngsten Flüchtlingszahlen sei die Lage ausgesprochen. Ernst. Es komme, so Dallinger, eine Herkulesaufgabe auf den Kreis zu.
In Baden-Württemberg läuft wieder eine Diskussion über den Erfolg des Unterrichts an Gemeinschaftsschulen. Der Landesphilologenverband sagt, bei Tests in 8. Klassen sei klar herausgekommen, dass Schüler der Gemeinschaftsschulen schlechter abschneiden als die vergleichbaren Jugendlichen an Gymnasien, Realschulen etc. Die Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Stein, findet die Aussage, das Modell Gemeinschaftsschule sei gescheitert, übertrieben. Das hat in SWR aktuell gesagt.
Es ist klar, dass in den Gemeinschaftsschulen nicht immer leichte Voraussetzungen da sind, dass die SchülerInnen aus verschiedensten Kontexten in die Gemeinschaftsschulen kommen. Und die Gemeinschaftsschule insgesamt ist erst 10 Jahre alt. Das heißt, es läuft noch nicht überall 100%ig rund. Es gibt Verbesserungsbedarf, aber von einem Offenbarungseid zu sprechen und zu sagen, diese Schulform sei gescheitert, ist in meinen Augen Blödsinn.
Und dann war da noch
der 40. Geburtstag der Emoticons und Emojis. Am 19. September 1982 hat der Informatiker Scott Failman von der Carnegie Mellon Universität in Pittsburgh diesen Satz geschrieben: Ich schlage die folgende Zeichenfolge zur Witzmarkierung vor. Doppelpunkt minus rechte Klammer, lest es seitwärts. Daraus wurde eine weltweite Erfolgsgeschichte. Welche Emojis werden heute besonders gern benutzt, haben wir gefragt.
Also vor allem die lächeln, auch dieses Umarmen-Smiley.
Herzen, Augen, Küsschen, Lachen.
Lächeln, traurig.
Meistens mit dem Küsschen zu meiner Mama.
Der Affe, der die Hände vor die Augen hält.
Ich mag ganz gerne den, der winkt zum Abschied.
Und den Lach-Smiley mit den zwinkernden Augen.
Manch einer rümpft aber auch die Nase über die bunten elektronischen Bildchen.
Ich benutze keinen, ich bin kein Freund von diesen Sachen.
Smileys gibt es schon mal gar nicht bei mir. Ach, das ist doch nichts, ich will die Dinger nicht.
Weiteres Stichwort: Verarmung der Sprache. Aber zu stoppen sind die Emojis nicht mehr. Im Gegenteil, es werden immer mehr. Happy Birthday also, liebe Emojis, Und könnte ich euch heute eins schicken, dann wäre es natürlich das mit dem Partyhut und der Tröte.
SWR aktuell Infodate. Auch für Ihren Sprachassistenten. Morgens, mittags und abends.